Ihr Lieben, ich möchte aus dem Markus-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, die Verse 35 bis 45 lesen. Markus Kapitel 1, 35 bis 45. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Und Simon und die, die mit ihm waren, eilten ihm nach, und sie fanden ihn und sagen zu ihm: Alle suchen dich. Und er spricht zu ihnen: Lasst uns anderswohin in die benachbarten Markflecken gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Und er ging und predigte in ihren Synagogen in ganz Galiläa und trieb die Dämonen aus. Und es kommt ein Aussätziger zu ihm, bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm: Wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und er war innerlich bewegt und streckte seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm: Ich will, sei gereinigt. Und sogleich wich der Aussatz von ihm, und er war gereinigt. Und er bedrohte ihn und schickte ihn sogleich fort. Und spricht zu ihm: Sieh zu, sag niemand etwas, sondern geh hin, zeige dich dem Priester und opfere für deine Reinigung, wie Mose geboten hat, ihnen zum Zeugnis. Der aber ging weg und fing an, die Sache eifrig zu verkündigen und auszubreiten, so dass er nicht mehr öffentlich in eine Stadt gehen konnte, sondern er war draußen an einem einsamen Ort, und sie kamen von allen Seiten zu ihm. Ihr Lieben, es ist diese Geschichte, die ich da, die hier jetzt, über die ich jetzt predigen möchte, stammt aus dem ersten Kapitel des Markus-Evangeliums. Und es ist nicht unbedeutend zu sehen, dass der Markus sein Evangelium im ersten Kapitel beginnt damit, also das ist sozusagen wie ein Prolog, dass er an drei Stellen dieses ersten Kapitels finden wir sozusagen ein dreifaches Bekenntnis über Jesus, wer Jesus ist. Das ist so wie eine Überschrift, das ist ein bisschen versteckt, man muss es dann herausklauben, dass man es findet. Aber es gibt gleich am Anfang ein Bekenntnis: Wer ist dieser Jesus? Es fängt an, dass er über den Johannes den Täufer erzählt. Und der Johannes der Täufer sagt: Derjenige, der nach mir kommen wird, ist größer als ich bin, und ich bin nicht würdig, dass ich ihm die Schuhriemen löse. Und er sagt dann: Ich taufe euch mit Wasser, aber der nach mir kommen wird, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und er als der große Prophet, der letzte Prophet des Alten Testamentes ist er, ja, weist hin als Vorläufer auf das Kommen des Messias. Er bekennt damit gleichsam: der jetzt kommen wird, ist der Messias. Ein sehr wichtiges Bekenntnis, das hier sozusagen zwischen den Zeilen deutlich wird. Dann kommt Jesus, und es findet statt die Taufe Jesu am Jordan. Und ihr wisst, da geht der Himmel auf und da spricht eine Stimme. Es ist die Stimme Gottes, des Vaters. Und er sagt wie ein Bekenntnis, eine Stellungnahme: Das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes der Täufer, der Prophet, spricht über Jesus als den Messias. Die Stimme, die vom Himmel kommt, die Stimme Gottes selber sagt: Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen. Ihn habe ich gesandt und ihn sollt ihr hören. Und dann kommt eine Geschichte, wo die erste Heilung stattfindet. Die erste Heilung ist die Heilung eines Besessenen. Und wie Jesus diesem Besessenen begegnet, da fängt der Dämon in ihm zu schreien an, und er ruft und sagt zu ihm: du bist doch der Heilige Gottes. Was willst du hier? Willst du uns verderben? Er sagt: Ich weiß, wer du bist. So fängt er an. Du bist der Heilige Gottes. Du bist gekommen, um uns zu zerstören. Noch einmal ein Bekenntnis, wer Jesus ist. Er ist hier als dargestellt als der Sieger, als derjenige, der der Erlöser ist, der der Herr ist über die Krankheiten, über Dämonen, über Sünde. Und er spricht das aus dem Munde des eines Dämonen. Dreifaches Bekenntnis zu Jesu aus dreifachem Mund. Der Prophet, Johannes der Täufer, Gott selber und die Dämonen. Es ist unglaublich, wie am Anfang das schon so geballt hervorkommt, um deutlich zu machen, um wen es sich hier handelt, wenn es um Jesus geht. Und dann anschließend wird berichtet über die Krankenheilung der Schwiegermutter des Petrus, dass sie gesund wird. Und es ist dann aufgrund dessen, dass sie gesund wird, entsteht ein Auflauf. Ein Auflauf vor dem Haus der Schwiegermutter des Petrus. Und es ist für Jesus schon von Anfang an schwierig, weil sich so viele Leute um ihn drängen. Und in diesem ersten Kapitel, dann vor unserem Versen 35, heißt es, und als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und dann beginnt unser Abschnitt. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Ihr Lieben, das ist eine Szene, die öfters berichtet wird über Jesus, dass er einsame Orte aufgesucht hat, um zu beten. Und das ist charakteristisch für Jesus. Jesus, der ja einerseits Sohn Gottes ist, aber auch vollkommener Mensch ist. Er ist genauso wie wir angewiesen auf Kommunikation mit Gott. Und es ist er ist hier natürlich ein tolles Vorbild auch für das, was Gebet bedeutet. Und für ihn waren das immer in einer zweifachen Weise. Er war einer, der ständig mit dem Vater in Verbindung stand. Und er sagte es ja auch, ich kann nichts tun als das, was ich den Vater tun sehe. Ich kann nichts reden als das, was der Vater mir sagt. Das heißt, da ist eine ständige Kommunikation, die gelaufen ist. Und trotzdem hat er immer wieder besondere Zeiten, besondere Orte aufgesucht, wo er für sich ganz allein, wo er ungestört sozusagen eine gewisse Zeit hindurch total mit seinem Vater in Verbindung trat. Wo es also in Tuchfühlung mit dem Vater war, ganz allein. Ihr Lieben, das ist etwas, wo ich glaube, das ist auch vorbildhaft für uns. Es ist kein Gegensatz, ständig mit dem Vater verbunden sein. Und so sagt es ja auch Jesus, aus seiner eigenen Praxis heraus wird uns das ja auch deutlich. Und auch die Apostel nachher, Paulus sagt, betet alle Zeit, ihr kennt dieses Wort. Also das ist diese ununterbrochene Möglichkeit der Kontaktnahme mit Gott. Und andererseits, wie Jesus dann auch zu seinen Jüngern sagt, wenn du betest, dann geh in ein Kämmerlein. Und schließ die Türe hinter dir zu. Und dann bete zu deinem Vater im Verborgenen. Oder dein Vater, der im Verborgenen ist. Das kann man doppelt übersetzen. So wie Jesus es selber getan hat. Das ist eine große Herausforderung und ein großes Vorbild. Aber bei Jesus hier in dieser Situation gelingt es nicht ganz. Denn er wird gestört. Es heißt hier, dass der Petrus und die anderen, die mit ihm waren, die sind ihm nachgelaufen. Die haben ihn aufgespürt. Die haben scheinbar schon irgendwo das gewusst, dass Jesus das öfters tut, obwohl schon noch ganz am Anfang seiner Tätigkeit war. Und sie laufen ihm nach und sie finden ihn, wie er da einsam betet. Das war wahrscheinlich zwischen 3 und 6 Uhr in der Früh. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Und der Simon und die anderen, sie fanden ihn und sagen zu ihm, alle suchen dich. Komm zurück nach, es findet in Kapernaum statt, diese Szene vorher, und sagt, alle suchen dich, komm doch zurück, die Menschen warten auf dich, sie treten uns die Türe geradezu ein. Alle haben die großen Erwartungen, sie waren natürlich voll Erwartung, weil er diesen Besessenen geheilt hat und die Schwiegermutter des Petrus geheilt hat. Und alle waren voller Erwartung, dass Jesus jetzt zurückkommt und auch Zeichen und Wunder tut. Und ihr Lieben, das ist eine ganz wichtige Situation und eine ganz wichtige Szene, weil es deutlich macht, auch in der Reaktion, wie Jesus hier reagiert, wenn wir jetzt die nächsten Verse umschalten, dass Jesus hier sehr bewusst etwas ausdrückt. Und das muss man hinter den Zeilen lesen, das ist nicht so vordergründig geschrieben. Aber es ist hier und dann noch einmal am Ende der Geschichte kommt das hervor. Jesus möchte gerne deutlich machen, dass er nicht einfach nur einzuschränken ist auf das, was man auch damals sagte, ein Wundertäter. Er ist ein Wundertäter, aber das ist nicht seine einzelne Funktion. Und er hatte Angst, dass aus Sensationslust und natürlich, weil er große Wunder getan hat und Heilungen getan hat, dass man ihn darauf reduzierte und ihm nur deswegen nachlief. Nur deswegen. Ist ja nicht verkehrt, ja? Wir tun das ja auch, dass wir für Kranke beten. Das wird überhaupt nicht dadurch minder. Aber Jesus will eine Klarheit schaffen, wozu er eigentlich gesandt ist. Und es ist interessant, dass er dann heißt, und er spricht zu ihnen, lasst uns anderswo hingehen. Ich gehe nicht zurück mit euch. Der Simon möchte zu der hungrigen Menge ihn zurückführen. Das ist ja auch nichts Schlechtes, jetzt ist nicht die Frage. Aber Jesus sagt, nein, nein, ich gehe nicht mehr zurück. Gehen wir in den benachbarten Marktflecken, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich ausgegangen. Also er stellt klar, dass das, was er sozusagen zu verkündigen hat, mindestens genauso wichtig ist als das, was er tut an Zeichen und Wundern. Und er hat Angst, wenn ich es einmal menschlich sage, dass vor lauter Begeisterung über das, was er tut, die Menschen nicht mehr hören, was er sagt. Und für ihn ist es wichtig, dazu bin ich ausgegangen, vom Himmel nämlich heruntergekommen, dass ich predige, das sagt er auch hier. Und die Zeichen und Wunder sind eine Begleitung meiner Predigt, die sind eine Bestätigung meiner Predigt. Das gehört zusammen, ist ein Paket, aber das eine nicht ohne das andere. Und wenn Jesus sozusagen nur mehr gesehen wird als derjenige, der Wunder tut, dann ist sozusagen seine Predigt geht dann unter. Aber seine wichtigste Predigt war, tut Buße und kehrt um. Und wenn einer nur daran interessiert ist, dass Jesus ihn heilt, aber nicht daran interessiert ist, was Jesus sagt, dann ist ein Problem. Und das will Jesus verhindern. Deswegen sagt er, ich gehe nicht zu dieser Menge zurück, ich gehe jetzt in andere Orte. Und so hat er das dann auch getan und hat dann, wie es hier heißt, in ihren Synagogen gepredigt und ganz Galiläa dann auch Dämonen ausgetrieben, ist die nächsten Verse. Und jetzt beginnt die Situation einer Einzelheilung. Da kommt ein Aussätziger ihm entgegen und er bittet ihn und kniet nieder und spricht zu ihm, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Und es ist interessant, dass dieser Aussätzige ihm entgegenkommt. Das war natürlich eine unmögliche Situation, weil ihr wisst, der Aussatz war damals etwas Unheilbares, etwas sehr Ansteckendes, eine Hautkrankheit mit vielen Beulen und so weiter und Geschwüren. Und es war Gesetz in Israel damals, wenn jemand aussätzig war, dann wurde er aus der Gemeinschaft, aus der Gesellschaft ausgeschlossen, nicht nur aus der menschlichen Gesellschaft, sondern auch der religiösen, konnte keine Synagoge besuchen. Und wenn er irgendwo war und er musste in Höhlen meistens leben und wenn er aber auf die Straße kam und es kam ihm jemand entgegen, dann musste er, das war Gebot, laut rufen, unrein, 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 um die anderen zu warnen. Er musste das auch äußerlich kenntlich machen dadurch, dass er zerrissene Kleider anhatte, dass er sich einen Bart wachsen lassen musste, wenn es ein Mann war, und von daher auch kenntlich war. Aber dieser Aussätzige hatte keine Scheu, Jesus entgegenzugehen. Und das war natürlich für ihn auch gefährlich, weil er hätte ja dann auch von anderen gehindert werden können. Aber auf jeden Fall, er hat sich an diesen Jesus so deutlich mit so einem großen Verlangen und mit großem Mut herangewagt und dann diese wunderbaren Worte ausgesprochen. Er sagt, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Es ist sehr interessant, wie er das formuliert. Er sagt nicht, wenn du kannst. Er sagt, wenn du willst. Für den Aussätzigen war es überhaupt keine Frage, dass Jesus in der Lage ist, ihn zu heilen. Das war außer Frage. Es war nur die Frage, ob Jesus auch ihn konkret jetzt heilen möchte. Und deswegen stellt er diese Frage in dieser Weise. Und es ist Jesus sozusagen eine Situation, wo wir dann merken, als nächstes, was dann hier ausgesprochen wird, eine Sache, die immer wieder einmal vorkommt, nämlich, dass Jesus total innerlich bewegt war. Also ich denke oft, Jesus hat Hunderte, vielleicht Tausende, ich weiß es nicht, wie viele geheilt. Manchmal war er auf einem Fließband. Und immer wieder dazwischen, nicht jedes Mal, hören wir, wie er innerlich bewegt war. Ihr Lieben, das wird berichtet. Das heißt, das müssen die Zuschauer gesehen haben. Versteht ihr? Der Markus hat es berichtet bekommen und niedergeschrieben. Also es müssen die Umstehenden bemerkt haben an Jesus. Vielleicht hat er geweint. Es muss äußerlich sichtbar gewesen sein, wie betroffen Jesus war, mit welchem Erbarmen er jetzt redet. Das war so auffällig an seinem äußeren Verhalten dem Kranken gegenüber, dass es sogar aufgeschrieben wurde und mitgeteilt wurde. Und Jesus war bewegt und er streckt seine Hand aus. Ja, das darf man überhaupt nicht machen, einen Aussätzigen berühren. Aber dieses Handausstrecken ist ja ein Zeichen für, dass Gott mit seiner Kraft diesen Menschen jetzt berühren möchte. Es ist Zuwendung. Hände ausstrecken ist Zuwendung. Genau dir wende ich mich jetzt zu. Und er sagt, ich will. Sei gereinigt. Ihr Lieben, das sind großartig, das sind ganz fantastische Worte, wenn man das sozusagen in diesem Zusammenhang auch hier liest. Und ich will nur sagen, ich glaube wirklich, dass dieser Jesus, der damals das gesagt hat, auch heute sagt. Und ich möchte einfach, dass wir uns durch den Geist Gottes ermutigen lassen, dass wir glauben, dass heute Jesus als Auferstandener da ist. Und wenn jemand zu ihm kommt und um Heilung bietet, dass Jesus sagt, ich will. Sei heil. Der Heilige Geist will das in uns hervorbringen. So wie er es damals Jesus getan hat, denn er hat sich ja nicht geändert. Und nun, er wird sofort geheilt. Er wird gereinigt. Und wir wollen erwarten, dass Jesus auch unter uns so etwas tut. Bin gleich fertig. Es gibt noch ein Nachspiel in dieser Geschichte. Und dieses Nachspiel ist äußerst, wie soll ich sagen, hat eine dramatische Auswirkung. Man überliest das ein bisschen vielleicht, weil es einem so wichtig ist. Aber stellt euch einmal vor, Jesus weint, er ist innerlich betroffen und vielleicht mit zitternder Stimme, ich versuche das jetzt ein bisschen so darzustellen, sagt er, ich will, sei geheilt. Der Kranke wird geheilt und dann heißt es, und er bedrohte den Kranken. Ist euch das aufgefallen? Das ist unglaublich, ja? Es wechselt sofort die Situation. Er bedrohte ihn und er schickte ihn fort. Er hat also sozusagen in einer unglaublich strengen Weise, das ist nicht also verniedlichend gemeint, ja, das ist schon eine Bedrohung gewesen. Er hat mit scharfer Zunge sozusagen ihn weggeschickt, aus seiner Gemeinschaft weggeschickt, stellt euch das einmal vor, und hat ihm dann zwei Anweisungen gegeben. Er hat gesagt, geh zu den Priestern und zeige dich dort ihnen zum Zeugnis und bringe die vorgeschriebenen Opfer für Heilung. Damit hat Jesus auch deutlich gemacht, er hat sich ganz genau innerhalb des jüdischen Volkes und der jüdischen Tradition und der jüdischen Gesetze bewegt. Er war Jude und hat das auch eingehalten. Er wusste, was es heißt, wenn jemand geheilt war, wie auch immer, dann muss er zum Priester gehen. Der Priester muss die Heilung feststellen und muss auch aussprechen, dass er wieder in die menschliche Gemeinschaft aufgenommen werden darf. Wenn das ein Priester nicht bestätigt, hätte er keine Chance, auch wenn er gesund geworden wäre. Deswegen musste er zum Priester und auch das nötige Opfer bringen. Aber dann sagt er ihm zu ihm, sagt er ihm noch etwas anderes und sagt, er verbietet ihm, das weiterzusagen. Das ist eine starke Sache, die hier ausgesprochen wird. Das ist nämlich deswegen auch so stark, weil das ja unmöglich ist. Stellt euch einmal das vor. Wie soll denn er das machen? Er kommt zurück, jeder sieht ihn. Jeder fragt ihn. Wie soll er denn sagen? Natürlich sagt er etwas. Allein die Tatsache, dass er wieder zurückgeht. Ja. Und aber es heißt ja hier, dass er sich überhaupt nicht an dieses Gebot gehalten hat. Er hat eifrig, heißt es hier, mit Eifer hat er überall in der ganzen Gegend davon erzählt, was Jesus getan hat. Ihr Lieben, dass Jesus sozusagen hier dieses Gebot ausgesprochen hat, dass er nicht weitersagen soll, das hatte sicher nicht den Grund, dass er geglaubt hat, dass der dicht halten wird und niemandem etwas sagen wird. Das ist mehr ein, wie soll ich sagen, eine Botschaft, die durchklingt. Wir müssen das oft so sehen, dass Jesus etwas damit ausdrücken will. Das eine, was Jesus, er steht aber nicht da. Es wird nicht ausgesprochen, ja. Man muss es sozusagen aus Zusammenhängen, aus anderen ein wenig vermuten. Und die erste Vermutung, es steht eben nicht da, das ist eine Vermutung, ist eben genau die, die schon am Anfang des Textes deutlich wurde. Jesus wollte verhindern, dass es einen Massen Hysterie, vielleicht irgendwie so, geben würde, wo sich alle auf ihn stürzen, nur um Heilung zu finden und dann wieder gehen und so leben wie vorher. Das war nicht das Interesse von Jesus. Obwohl er alle geheilt hat, das ist ja sichtbar, das ist ja nicht der Punkt. Aber er wollte auch damit deutlich machen, er möchte gerne nicht nur reduziert werden auf einen Wundertäter, sondern er möchte so gerne, dass die Menschen verstehen, dass er eine Botschaft hat, die ihr Leben verändern sollte. Und diese Botschaft sollte unterstrichen werden durch Zeichen und Wunder. Aber wenn durch Zeichen und Wunder die Botschaft zu kurz kommt, dann ist mit den Zeichen und Wundern nicht viel geholfen. Wunder sind allein zu wenig. Es muss das Wort dazu kommen. Und das sollen sie hören. Aber es gibt noch einen anderen Grund, den ich kurz sagen möchte, nämlich, dass es wie ein roter Faden auch durch die Evangelien geht, dass Jesus vor allem in der ersten Zeit seiner Tätigkeit daran interessiert war, dass er nicht zu früh als Messias gehandelt wird. Weil wenn er zu früh als Messias gehandelt wird, und der Messias, die Zeichen des Messias waren ja auch Zeichen und Wunder. Ja? Deswegen, wenn jemand kam und Zeichen und Wunder tat, dann hat man schon, irgendwie ist das vielleicht der Messias, es war ja auch eine Zeit, in der man das erhofft hat, dass der Messias kommt. Und Jesus mag daran gedacht haben, dass er nicht zu früh gekreuzigt wird. Für ihn war das ganz klar. Das heißt, dass er nicht zu früh in Konflikt kommt mit den Obersten des Volkes. Und ihr Lieben, wenn man Markus weiterliest, Kapitel 2 und Kapitel 3 sind 5 Geschichten berichtet, wo Jesus schon von Anfang an in Konflikt gerät. mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten und mit den Obersten. Und es fängt schon an, ein Prozess, wie man diesem Jesus habhaft werden kann, um ihn zu beseitigen. Das wird immer mehr und mehr. Und um das nicht zu fördern, dass das noch mehr wird, ja, von Anfang an, sondern dass es zu dem Zeitpunkt geschieht, wo es erfüllt ist. Jetzt ist es Zeit. Deswegen gibt es dieses Art Messias-Geheimnis über dem Leben Jesu, weil die eigentliche Messianität wollte ja Jesus dadurch zeigen, dass er starb am Kreuz. Nicht nur, dass er Wunder tat. Das wäre ein Missverständnis gewesen, wenn es nur auf das reduziert gewesen ist. Ihr Lieben, und es ist ja auch sichtbar in dieser Geschichte, der Geheilte erzählt es, geht durch die ganze Gegend. Was passiert? Es entsteht ein derartiger, sage ich jetzt vom Hintergrund her, Auflauf, eine Massenbewegung, dass Jesus nicht mehr in diese Orte gehen konnte und diese Städte gehen konnte, heißt es hier, sondern er musste woanders hingehen. Diese Hysterie hat sogar Jesus behindert, in diese Orte zu gehen, um zu predigen. Genau das ist passiert, was er ja eigentlich verhindern wollte, so dass er an einsame Orte ging, heißt es hier. Er ist nicht in die Städte gegangen, wo schon die Leute gelauert haben und gewartet haben, an einsame Orte. Aber nicht einmal das hat er genutzt. Es heißt hier, dass sie zu ihm kamen, auch an den einsamen Orten von allen Seiten. Und das ist menschlich verständlich. Wird auch nicht kritisiert jetzt hier mehr. Ich möchte nur sagen, ich glaube, dass es Jesus sehr wichtig war, festzuhalten und deutlich zu machen, dass es darum geht, dass Zeichen und Wunder verbunden werden müssen mit der Botschaft Jesu. Und jedes Zeichen und Wunder, das geschieht, auch wenn es heute geschieht, ein Wunder, und wir hoffen das, ist ein Hinweis auf den Herrn, der nicht nur der Herr über Krankheit ist, sondern der Herr über unser ganzes Leben sein möchte. Der Herr über unsere Sünde sein möchte. Ihr Lieben, wenn jemand geheilt wird und sagt Danke und dann lebt er wieder weiter wie bisher, dann hat er etwas missverstanden. Und darum will das Jesus auch so deutlich machen. Er will die Menschen locken mit Heilung und Zeichen und Wundern, damit sie in ihm mehr sehen als nur einen Wundertäter, sondern als ihren Erlöser und ihren Herrn. Amen.